Wir bauen eine Beziehung auf zu den Dingen, die wir selber gestalten oder die wir selber erschaffen haben. Also vielleicht hast du schon mal so einen IKEA-Schrank aufgebaut und hinterher fühlt man sich irgendwie gut. Ne? Das habe ich was zu beigetragen. Naja, manche von uns vielleicht. Oliver hat ein Haus gebaut und wird sich vielleicht da fühlen, Mensch, da ist mein Haus. Mir ging es letzte Woche so, wir haben Rasen verlegt. Also wir haben seit 2 Monaten haben wir einen Schrebergarten hier in Berlin. Und wir haben es erst auf die klassische Art versucht mit dem Rasen, so mit Aussehen. Und dann ist aber genau das passiert, was Jesus schon gewarnt hat. Die Vögel sind gekommen und haben immer ordentlich den Samen weggepickt. Keine Chance. Also haben wir gedacht, komm, 21. Jahrhundert, Rollrasen muss her. Und glücklicherweise haben Patrick und Willi mit angepackt. Und wir haben den Rollrasen am Dienstag verlegt. Und Regel Nummer 1 beim Rollrasen ist Wasser. Der muss gewässert werden ohne Ende. Und wir haben gewässert am Dienstag, am Mittwoch. Donnerstag konnte ich früher von der Arbeit kommen, bin in den Garten. Und es war ein warmer Tag, es war heiß. Und ich laufe über den Rasen und der ist extrem trocken. Ne? Und ich höre es quasi schon beim Rüberlaufen, wie der Rasen mich so anbettelt. Ne? Wasser! Und ich laufe, ne, und ich wusste, ich kann ihm jetzt kein Wasser geben. Und er immer, Wasser! Ne, und ich so, nee, jetzt geht kein Wasser. Ne? Und dann innerlich so, sag mal, jetzt wieso gibst du mir kein Wasser? Ich will doch nur Wasser haben. Ne? Und ich so, nein, jetzt gibt's kein Wasser. Was ist denn so schlimm an Wasser? Ich brauche doch nur Wasser. Wenn du mir kein Wasser gibst, dann schlage ich auch keine Wurzeln. Und ich so, nein, jetzt gibt's kein Wasser. Ich wusste, es wäre jetzt nicht gut gewesen. Und der Rasen hat wahrscheinlich gedacht, oh Mann, was habe ich hier für einen ungnädigen Gärtner abbekommen. Ja? Und mir fiel es so schwer, aber ich wusste, nein, es geht jetzt nicht. Und ihr werdet später auch noch erfahren, warum. Wir sind ja mitten in unserer Gnadenreihe und ich möchte gerne heute über 2 Aspekte von Gnade reden, die mir persönlich besonders viel bedeuten. Und der erste Aspekt dreht sich darum, dass Gnade uns oft im Unsichtbaren heilt. Schlag mal auf im Jesaja Kapitel 55. Gott wirkt oft auf mysteriöse Art, wenn es um unsere Heilung geht. Und seine Gnade spielt eine zentrale Rolle. Im Jesaja 55, Vers 8 heißt es: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und die Bibel ist voll von diesen Geschichten, wo Gott im Hintergrund gewirkt hat. Und es gar nicht am Anfang so offenbar ist, wie diese Dinge zusammenkommen, um am Ende ein gutes Ergebnis zu produzieren. Und es ist eines dieser Beispiele, was ich im ersten Teil der Predigt gerne mit euch anschauen möchte, ist Josef. Schlagt mal auf im 1. Mose, Kapitel 37. Josefs Geschichte beginnt mit einer kaputten Familie. So schlimm, dass Josef von seinen eigenen Brüdern ermordet werden soll. Ein, zwei Brüder können es dann verhindern, dass er denn nur, in Anführungszeichen, in die Sklaverei verkauft wird. Wir lesen im Vers 3 und 4, wie alles beginnt. Israel, das ist ein anderer Name für Jakob, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten kein freundliches Wort sagen. So beginnt die ganze Geschichte. Und es wird schlimmer. Wir lesen im Vers, im Kapitel 39. Moment. Es ist tatsächlich dazu gekommen, dass die Brüder Josef in die Sklaverei verkauft haben. Und im Kapitel 39, Vers 1 erfahren wir, wie die Geschichte von Josef danach weitergeht. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharaos Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hergebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seine Hand glücken. Sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus. Und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Also Josef, der diese furchtbare Geschichte erlebt hat, dass seine Brüder ihn erst ermorden wollen, dann ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkaufen. Dieser Josef erlebt auf einmal wieder ein Hoch in seinem Leben. Er wird an den Potiphar verkauft, der ihn in seinem Haus als Diener einsetzt, als oberster Diener. Und Gott segnet Josef so sehr, dass alles gelingt, was er in dem Haus macht. Alles läuft nach Plan, könnte nicht besser sein. Lesen wir weiter. Vers 5. Und von der Zeit, da er ihn über sein Haus gesetzt und seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Ägypters Haus um Josef willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf den Feldern. Darum ließ er, also jetzt der Potiphar, alles unter Josefs Hände, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Oh, ein schönes Leben. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Also die Frau von dem Potiphar findet jetzt einen Gefallen an dem Josef und versucht ihn zu verführen. In Vers 8 heißt es, er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, leg dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er es hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. So eine Lügengeschichte. Und das Schlimme ist, sie kommt sogar damit durch. Es wird bis ans Ende von Josefs Geschichte wird nie aufgeklärt, dass die Situation ganz anders war, als wie es hier dargestellt wurde, wie die offizielle Version war. Nur Gott allein wusste damals bis, und natürlich Josef und die Frau, was sich wirklich zugetragen hat. Aber Josef hat es geschafft, trotz dieser schreienden Ungerechtigkeit ein weiches Herz zu behalten. Weil schaut mal, was ihm passiert ist. Im Vers 19, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig, verständlicherweise. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. So, Josef wird ins Gefängnis geworfen. Aber man sieht auch hier wieder Gottes Plan, weil es ist nicht irgendein Gefängnis. Es ist das Gefängnis, in dem die Gefangenen des Königs lagern, des Pharaos. Und das ist insofern relevant, weil es war von Anfang an Gottes Plan, diese kaputte Familie von Josef wieder heil zu machen, indem er den Pharao und das Land Ägypten benutzt. Und hier führt Gott Josef das erste Mal in die Nähe vom Pharao, auch wenn es im Gefängnis geschieht. Im Kapitel 41, Vers 37, kommt denn die große Zäsur in Josef seinem Leben, also der große Trennung, der neue Abschnitt. Im Kapitel 41, Vers 37 legt Josef dem Pharao einen Traum aus, den der Pharao hatte. Und der Pharao sagt hier im Vers 37, die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Alleine um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Josef kommt jetzt in diese Stellung, wo er über ganz Ägypten regieren kann. Und genau in dieser Position kann er eine massive Hungersnot verhindern für das ägyptische Volk, aber auch eben für das israelische Volk. Und auf diesem Weg kann die Beziehung mit seiner Familie heilen. Die Geschichte endet nämlich im Kapitel 50, im Vers 20, mit folgenden Worten von Josef. Die Situation ist so, dass die Brüder sind nach Ägypten gekommen. Josef hat sich ihnen zuerst nicht zu erkennen gegeben, später dann doch. Es gab eine erste Versöhnung. Aber was dann passiert ist, ist, dass der Vater, also Jakob, stirbt. Und die Brüder kriegen auf einmal Angst. Hoffentlich überlegt sich Josef das jetzt nicht anders, wo unser gemeinsamer Vater gestorben ist. Weil oft ist es in Familien ja so, dass der Vater die Familie so ein bisschen zusammenhält. Und wenn der Vater nicht mehr da ist, dann zerfällt es oft. Und so hatten die Brüder von Josef einfach Sorge. Wenn jetzt der Vater tot ist, wie wird es sein? Was ist wirklich in Josef seinem Herzen? Ja. Aber Josef, sein Herz war wirklich rein. Weil im Vers 20 kann er hier sagen, ihr, sagt er zu den Brüdern, gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Gott hat wieder mal seinen verborgenen Plan umgesetzt. Er sieht eine kaputte Familie, er schnappt sich den aus der Familie, der vielleicht noch der demütigste war, er lässt diese Person durch ein dunkles Tal gehen und er bringt dadurch eine Versöhnung. Diese verborgenen Wege von Gott zur Heilung, die kann ich auch bei mir im Garten beobachten. Wir hatten, als wir den Garten übernommen haben, gab es einen Baum, eine Goldulme. Die sah nicht wirklich goldig aus. Sie hatte, wenn man näher ranging, hatte sie ganz ekelhafte Pusteln auf den Blättern. Also jedes Blatt war wirklich mit bestimmt fast 100 Pusteln übersät, also sehr, sehr eklig. Und fast alle Blätter waren betroffen, also 90% der Blätter sahen so aus. Ja. Also eigentlich wollte man dem Baum nicht zu nahe kommen, vielleicht ist es ja ansteckend. Ja, so. Aber nicht nur das, er hatte nicht nur diese Pusteln auf den Blättern, er hatte auch noch so eine, sah aus wie so ein Krebsgeschwür. Ja. Also so Kugeln, so 6, 7 Zentimeter groß, wo man nicht genau wusste, was ist das jetzt? Das sah wirklich eklig aus. Ja? Und da wollte man noch nicht mal hingucken. Ja? Da kriegt man schon so Bauchkrämpfe von. Ja? Und dann habe ich mir natürlich schlau gemacht im Internet, was sind das jetzt hier für Krankheiten? Und tatsächlich waren es zwei verschiedene. Es waren einmal diese Gallmilben, die diese Pusteln verursachen, und dann gibt es auch noch Gallläuse, die diese Krebsgeschwüre da verursacht haben. Ja. Also es war wirklich eklig. Ne? Und der Nachbar, der meinte dann auch zu uns, den Baum würde er fällen, der ist nichts mehr. Ne? Der ist auch, ne? Also da kann man nicht mehr viel machen. Und dann, wie man es eben so macht in der heutigen Zeit, man googelt dann erstmal, was ist das eigentlich, was kann man dagegen machen? Und ich bin erstaunt gewesen, wie Gott eigentlich diesen Baum mit extrem vielen Selbstheilungskräften ausrüstet. Also vielleicht sind einige von euch Gärtner. Ich wusste das nicht. Erstens, wenn so eine Gallmilbe da angewatschelt kommt und den Baum sticht, was der macht ist, der hat ein internes Botensystem, wo erstmal dem Baum registriert wird, Achtung, hier greift gerade ein Ungeziefer, ein Schädling an, und bitte mach was dagegen. Und der Baum reagiert sogar. Der bildet eine Verhärtung an den Blättern, dass die neuen Schädlinge nicht so leicht reinbeißen können. Und er verändert sogar den Fruchtsaft in den Blättern, dass der ein bisschen bitterer schmeckt und nicht so attraktiv ist für diese Schädlinge. Und er macht noch andere Sachen. Aber eine wichtige Sache ist, es werden Nützlinge angelockt. Also es werden sozusagen die Fressfeinde von diesen Gallmilben und Gallläusen werden angelockt, damit die nämlich dann den Baum hochkrabbeln und genau diese anderen Viecher fressen. So, alles, was dieser Baum von mir braucht, damit dieses Wunderwerk an Selbstheilung funktioniert, ist genug Wasser. Ne? Also haben wir angefangen, diesen Baum ordentlich zu gießen, und wir haben auch ein paar kranke Sachen abgeschnitten und so. Aber der sieht jetzt viel, viel besser aus. Da haben sich ganz viele neue Triebe gebildet, die ihm nicht befallen sind von diesen Gallmilben und schon gar nicht von diesen Gallläusen, sondern die wirklich gesund und kräftig aussehen. Und was hat das mit der Geschichte von Josef zu tun? Für mich ist einfach immer wieder faszinierend zu sehen, wie Gott einfach Kräfte im Unsichtbaren am Werk sind, die wir gar nicht erahnen. Du bist vielleicht in einem Bibelkreis oder vielleicht auch mit deinem eigenen Leben, denkst du so, oh je, ob ich das jemals überwinden werde. Und du ahnst gar nicht, was Gott eigentlich schon alles im Kopf hat, um dich zu heilen. Welche Personen er nächste Woche in dein Leben stellen will. Welche Gespräche, die du vielleicht heute noch hast, die auf einmal wieder hochkommen. Erinnerungen, die hochkommen, die heilsam sind. Gott wirkt im Verborgenen und wir sehen es oft nicht, aber es geschieht. Der zweite Punkt, den ich heute über Gnade mitteilen möchte, ist, dass wir uns der heilenden Gnade öffnen können. Wir können sie an uns ranlassen. Und dazu möchte ich nochmal in die Geschichte in Lukas 15 möchte ich mit euch gehen. Weil viele kennen sie unter der Geschichte vom verlorenen Sohn, aber eigentlich ist das nur der Titel, den irgendjemand dieser Geschichte mal gegeben hat. Weil ich bin der Meinung, diese Geschichte geht nicht nur um diesen jüngeren Sohn, also der verloren war und wiedergekommen ist. Sie geht genauso um den Vater und sie geht genauso um den älteren Sohn. Und man kann vielleicht genauso viel über den Vater lernen und über den älteren Sohn, was gerade für mich in den letzten Jahren mehr relevant sogar noch war, als über den jüngeren Sohn. Beispielsweise den Vater. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in der Predigt saß und jemand mich darauf gestutzt hat, dass der Vater den verlorenen Sohn, also den jüngeren Sohn, schon von Weitem auf dem Felde gesehen hat. Und was das impliziert, ist, dass er eigentlich jeden Tag draußen war und immer Ausschau gehalten hat, wo ist denn mein Sohn? Wann kommt er denn zurück? Na? Weil er ihn schon von Weitem erkannt hat. Aber lass uns die Geschichte einfach mal lesen. Kapitel 15, Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. und er fing an zu darben. Und er ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und jetzt kommt's. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und hab dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich sein und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der jüngere Sohn, der verloren war, der hatte seine Herausforderungen. Er war rebellisch, er war lieblos. Ich meine, zum lebenden Vater zu gehen und zu sagen, bitte zahl mir mal jetzt schon mein Erbe aus, das ist schon sehr lieblos. Und er war unweise, weil wenn du schon mal so viel Geld hast, das dann auch noch so zu verprassen, dass du innerhalb von kurzer Zeit Schweine hüten musst, ist auch ziemlich dumm. Ja? Also er hatte seine Herausforderungen in seinem Charakter, der jüngere Sohn. Aber er hat auch eine Gabe gehabt. Er war lernfähig. Er war lernfähig zu sehen, Mensch, eigentlich geht es auch anders. Und er hatte noch eine zweite Gabe. Er hatte die Gabe, Gnade anzunehmen. Wenn du dir mal überlegst, der kommt zurück und er hatte sich das ja so überlegt, naja, ich werde vielleicht Tagelöhner bei meinem Vater sein und dann werde ich lieber bei meinem Vater die Schweine hüten, da kriege ich wenigstens noch was zu essen für. Aber es ist ja nicht nach seinem Plan gelaufen, sondern sein Vater ist ihm ja um den Hals gefallen, hat ihm den Ring angesteckt, ein Kleid angezogen und die haben gleich Party gemacht. Klingt erstmal positiv, aber vielleicht würde es dir auch so gehen, also mir würde es vielleicht so gehen, dass ich mich erstmal so ein bisschen schämen würde. Ja, will ich das jetzt eigentlich? Ne? Eigentlich habe ich mich da so schlecht verhalten und was denken jetzt die ganzen Diener von mir und was denkt der andere Bruder von mir? Und man würde sich so ein bisschen, also ich würde mich so ein bisschen komisch fühlen. Es würde mir sehr schwer fallen, dieses Gnadengeschenk vom Vater wirklich so mit offenen Armen, oh, danke, so anzunehmen. Ja, aber er nicht. Er geht da gleich los, die machen Party, die tanzen und er schafft es wirklich, diese Gnade komplett an sich ranzulassen. Und das ist eine tolle Eigenschaft, die ich an dem jüngeren Sohn wirklich sehr bewundere. Der ältere Sohn, der hatte auch Gaben. Der hatte auf jeden Fall die Gabe, gehorsam zu sein, loyal, treu gegenüber seinem Vater. Aber er hatte auch die Gabe, ehrlich und authentisch zu sein. Ich meine, was der seinem Vater davon von Latz knallt, wie man so auf Deutsch sagt, der sagt halt wirklich, was er fühlt. Und das ist der ganze Ärger, der in ihm drinne ist, bam, kommt erstmal raus. Ob das jetzt so hilfreich ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine ehrliche, authentische Haltung. Aber er hatte auch seine Herausforderungen. Und eine Herausforderung war definitiv, dass ihnen es schwer fiel, das Leben generell zu genießen und sich zu erfreuen. Das wird deutlich, wenn man im Vers 25 liest, der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Was ist denn das? Hier wird gesungen und getanzt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind hier zum Arbeiten, nicht zum Singen und Tanzen. Keine Ahnung. Und sowas muss in seinem Herzen gewesen sein. So diese Haltung, zu viel Spaß ist gefährlich. Und es gab noch eine zweite. Er hatte eine Herausforderung mit Zorn. Also im Vers 28, wo es heißt hier, da wurde er zornig. Das Schöne ist, wenn man in die Griechischen ein bisschen tiefer geht, in das Griechische, es gibt hier ein besonderes Wort für Zorn. Wie ist das? Orgeste. Wie auch immer. Auf jeden Fall, dieses Wort bezeichnet einen Zorn, der sich gegen den Sünder richtet und nicht gegen das falsche Verhalten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Weil Gottes Zorn, der ist immer gerecht, weil Gottes Zorn richtet sich gegen das Verhalten. Aber dieser Zorn hier, der richtete sich gegen den Bruder. Und das ist eben immer die Gefahr, in die wir Menschen tappen, dass wir sehr schnell zornig sind auf den anderen Menschen, anstatt auf das Verhalten, was manchmal Verletzungen anrichtet. So, dieser Zorn war offensichtlich eine Herausforderung in seinem Charakter. Und er hatte natürlich ganz offensichtlich eine Herausforderung damit, gnädig und barmherzig zu sein. Und ich glaube nicht nur in der Gemeinschaft mit seinem Bruder, ich glaube auch, dass es vorher schon in der Gemeinschaft mit dem Vater war. Dass er auch in der Gemeinschaft mit dem Vater, es ihm schwer gefallen ist, sich wirklich da akzeptiert und geliebt zu fühlen. Das merkt man eben am Ende, wo der Vater ihm nochmal zuredet und sagt, Mensch, du bist doch alle Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Und dieser Zuspruch, den hat der Vater bestimmt nicht das erste Mal ihm gegeben, aber es fiel ihm offensichtlich schwer, diese Wärme und Annahme vom Vater zu akzeptieren. So, das waren seine Herausforderungen. Er hatte seine Stärken, authentisch, ehrlich, treu, gehorsam, aber er hatte eben auch seine Herausforderungen, der ältere Sohn. Zwei sehr unterschiedliche Söhne. Rebellisch und unweise und kann aber Gnade annehmen. Und der unbarmherzige, zornige, der aber treu und authentisch ist. Sehr unterschiedlich, aber beide gleich geliebt. Beide unendlich geliebt. Und beide gleich. Woher weiß ich das? Nun, wir wissen zumindest aus dem Text, dass der Vater die beiden sehr ähnlich behandelt. Schaut mal genau hin. Im Vers 28, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Genau wie bei den Jüngeren, wo der Vater auf dem Feld war und dem Jüngeren entgegengelaufen ist, als er endlich zurückkommt. Macht auch hier der Vater es, er geht dem Älteren entgegen. Nicht, dass er den Älteren da in seinem Zorn alleine lässt. Nein. Der Vater geht raus, er geht hin, er redet mit ihm. Und er hört zu. Das ist das Zweite. Beim jüngeren Sohn hat der jüngere Sohn konnte erst mal reden. Ja, ich habe und ich würde doch nur ein Tagelöhner bei dir sein. Der Vater hört zu. Und genauso beim Älteren. Der ältere Sohn fängt erst mal seine Geschichte an, da seine ganzen Einstellungen abzuladen beim Vater. Und der Vater hört zu. Er geht ihm entgegen und er hört ihm zu. Und die dritte Sache ist auch gleich bei den beiden. Genauso wie er dem jüngeren Sohn Gnade geschenkt hat, begegnet er auch dem älteren mit Gnade. Er hätte auch hart reagieren können. Er hätte ihm auch eine krasse Herausforderung, hey, kehr um, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Nein, du bist doch alle Zeit bei mir. Alles, was meines, ist deins. Er gibt ihm dieses totale Akzeptanz. Egal, wie hässlich du dich gerade verhältst, ich nehme dich an. Du gehörst zu mir. Was meines, ist deins. Der Vater liebt die beiden uneingeschränkt genauso. Egal, wie unterschiedlich die sind. Aber es gibt einen Unterschied. Bei dem Älteren, der kriegt noch was Zusätzliches, was der Jüngere nicht, zumindest nicht verbal vom Vater bekommen hat. Und das ist Wahrheit. Was der Jüngere durch Erfahrung lernen musste, nämlich bei den Schweinen zu essen etc., dieses ganze Elend, was er da durchmachen musste, darf der Ältere durch die Worte vom Vater lernen. Das ist der Unterschied. Im Vers 28, der Vater, der bittet ihn, übrigens auch hier spannend, das griechische Wort parakaleo, also so dieses Ermutige, er ermutigte ihn, komm noch rein, ne? Komm zu uns, freu dich an mir, du bist doch alle Zeit bei mir, du hast meine Anerkennung, Sohn. Und dann natürlich ein bisschen deutlicher im Vers 32, du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Das, was der jüngere Bruder durch Erfahrung lernen musste, kann der ältere Bruder durch dieses Rufen, dieses Parakaleo, diese Bitte vom Vater lernen. Dieses Parakaleo ist der gleiche Wortstamm wie der Name vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist heißt auf Griechisch Paraklet. Es ist eigentlich der Ermutiger. Es ist der, der uns zuspricht, der uns auf den richtigen Weg weist. Und wir haben als Christen, wenn wir den Heiligen Geist in der Taufe empfangen haben, haben wir die Chance, genau auf diesen Paraklet zu hören. Und wir können diese Erfahrung vom jüngeren Sohn vermeiden, indem wir einfach zuhören, was hat denn der Paraklet uns hier zu sagen? Und wir können, deswegen sind wir nicht mehr oder weniger geliebt als Leute, die diese Erfahrung durchmachen müssen. Aber wir haben die Chance, bestimmte Verletzungen einfach zu vermeiden, indem wir auf den Paraklet hören. Weil manchmal, gerade für uns Christen, die auch länger im Glauben schon stehen, sind es eigentlich nur die eigenen Gedanken, die uns im Weg stehen. Es sind nur die eigenen Gedanken. Die Situation ist oft gar nicht so feindselig und so ablehnend, wie es sich uns anfühlt. Es sind unsere eigenen Gedanken, die die Welt oft zu einer Hölle machen und die das so schwer machen. Und da brauchen wir den Paraklet, wie er uns gut zuspricht und uns sagt, Mensch, freu dich doch, es ist doch alles gut. Und uns der Paraklet so hilft, eben die Gnade dann anzunehmen. In der Gemeinde haben wir auch, genau wie diese beiden Söhne, haben wir auch alle unsere unterschiedlichen Stärken und unsere unterschiedlichen Herausforderungen. Und das ist natürlich mit den äußeren Sachen oft sehr offensichtlich. Aber ich würde gerne mal über was sprechen, was vielleicht ein bisschen anders ist. Wenn wir uns auch in geistlichen Dingen vergleichen, der ist geduldiger als ich. Die ist viel gastfreundlicher als ich. Der ist so viel evangelistischer als ich. Die kann so viel besser zuhören als ich. Wenn wir diese guten Dinge, die Gott als Gaben hier in der Gemeinde verteilt hat, wenn wir auch da anfangen, uns zu vergleichen, das endet auch im Chaos. Es kann oft einen kurzen Kick geben. Manchmal wird es ja auch von Predigern so benutzt, ja, guckt euch mal an, der hat, ich weiß noch, wie ich junger Christ war mein bester Freund, dem ich auch helfen konnte, Christ zu werden. Der hatte bei dem einen Gottesdienst, wo wir uns mal so vorgenommen hatten, unsere Freunde alle mitzubringen, und er war schon Christ und so, ne? Da hatte er 38 Freunde mit dabei. Und ich war so, oh, okay. Ne? Aber ich glaube, die gute Haltung ist immer, sich inspirieren zu lassen. Ne? Sich zu freuen, dass Gott jemanden so gesegnet hat und zu gucken, Mensch, was kann ich lernen, was kann ich mitnehmen oder wie auch immer. Ne? Aber es darf niemals so sein, dass wir uns so vergleichen im Sinne von, oh, das schaffe ich ja nie oder so. Ne? Wenn ich mich selber mit der Gastfreundschaft von Jan und Justine zum Beispiel vergleichen würde, da würde ich untergehen. Ja? Bei den beiden, man ist zu Hause und fühlt sofort, oh, man ist im Himmel. Ja? Aber das ist eine Gabe, die Gott den beiden eben mitgegeben hat. Na, andere von euch, jeder hat seine individuellen Gaben, wo andere Geschwister sich so fühlen, oh meine Güte, das schaffe ich nie. Aber wir brauchen das dem Paraklet zuzuhören, der einfach nur möchte, guck doch mal, wie toll die sind. Guck mal, wie toll die sind und dass wir uns daran freuen, anstatt uns runterziehen zu lassen. Du bist geliebt, genau so, wie du bist, mit genau deinen Stärken und deinen Schwächen. Und wenn du eine Referenz ziehen willst, dann mach es zu dir gestern oder zu dir vor einem Jahr. Da kann man sich vielleicht noch sinnvoll vergleichen. Oder wenn du einen Ausblick haben möchtest, wo möchtest du hin, dann guck auf Jesus. Ja? Da brauchst du dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du ihn noch nicht erreicht hast, weil du wirst es sowieso nie schaffen. Und keiner wird es jemals schaffen. Ja? Das ist der Vorteil bei Jesus. Aber wenn wir uns anfangen, mit anderen zu vergleichen, das ist nicht gut. Nur als Inspiration, aber niemals im Sinne von Wertigkeit oder wer kann jetzt irgendwas besser. Zum Schluss mein Rollrasen. Ich kann den Rasen gut verstehen. Ja? Also die Stimmen, die ich so in meinem Ohr gehört habe, Mensch, warum gibt der mir kein Wasser? Jetzt ist der schon mal hier, der könnte mir doch endlich mal Wasser geben. Ja? So bin ich ja auch oft mit Gott. Ne? Also jetzt lese ich schon mal in der Bibel, nur gib mir aber auch mal endlich hier eine Inspiration. Aber der Rasen hatte nicht das ganze Bild. Was der Rasen nicht wusste, ist, wenn ich ihn zu dem Zeitpunkt besprengt hätte, dann wären die Wassertropfen auf seiner Blattoberfläche, die wären zu seinem Tod geworden, weil die Sonne brannte auf den Rasen. Und es wären kleine Brenngläser gewesen, die den Rasen tödlich gewesen wären für den Rasen. Weil er verbrannt wäre. So liest man es zumindest in den Ratgebern. Dass so Rollrasen darfst du nie in der Mittagshitze besprengen, sondern du musst warten, bis es abends ist oder früh am Morgen. Diese Wassertropfen wären tödlich gewesen. Das, was der Rasen dachte, was er jetzt unbedingt braucht, sofort, wäre eigentlich sein Ende gewesen. Und so konnte ich dann 2 Stunden später wiederkommen und konnte den Rasen in Wasser ertränken und alles war gut. Aber es musste zur richtigen Zeit geschehen. Und vielleicht hilft dir dieses Bild, wenn du das nächste Mal in deiner Beziehung mit Gott auf etwas wartest, wo du denkst, warum gibt er mir das nicht? Das ist doch so offensichtlich, dass ich das jetzt gebrauchen kann. Vielleicht ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Amen.